Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Wie schön, dass wir heute Gottesdienst zusammen feiern können, oder?
Ja!
So, ich bin ein bisschen verwöhnt von Ostersonntag letzte Woche mit diesem Hin- und Herruf, das war so schön. Genau, und wir haben auf vielfache Weise Ostern gefeiert. Die Feierlichkeiten hörten gar nicht auf und das war gut. Und heute starten wir nach Ostern wieder in eine neue Predigtreihe. Und wer hätte es gedacht, nachdem wir bis Ostern eine Predigtreihe zu Jakobus 1 hatten, haben wir ab jetzt eine Predigtreihe zu Jakobus 2. Und in der ersten Predigtreihe zu Jakobus 1, Glaube ohne Filter, habe ich gehört, dass viele von euch richtig viel mitgenommen haben, was richtig cool ist. Und das Schöne ist, dass in den kommenden Kapiteln nicht noch ganz, ganz viele neue riesige Themen von Jakobus aufgemacht werden, sondern dass er die Themen, die er im ersten Kapitel manchmal gefühlt auch nur angerissen hat, die alle an sich schon große Themen waren, nun vertieft und konkret werden lässt. Es wird jetzt also richtig praktisch. Was gut ist, denn unser Gott ist nicht Theorie. Wir haben einen realen Gott und deswegen ist unser Glaube auch real und praktisch. Und wir starten heute mit dem Thema, mit dem das erste Kapitel endete. Und zwar aus dem Vers Jakobus 1, Vers 27, wo es um diesen echten, gelebten Gottesdienst ging. Vielleicht erinnerst du dich noch dunkel an die Zeit vor Ostern. Wir haben eben schon den Predigttext in der Lesung gehört. Und als ich mich mit dem Text in der Vorbereitung beschäftigt habe, dachte ich immer wieder, ich liebe unser Gastgeber und unser Küsterteam. Es ist so schön, dass man hier reinkommt und herzlich begrüßt wird. Dass einem ein Stuhl gebracht wird, wenn man ihn braucht. Dass einem ein Platz zugewiesen wird, wenn man nicht weiß, wo soll man hin. Dass einem geholfen wird, sich hier zu orientieren. Und als wir letzte Woche Samstag Abschied genommen haben von unserem Gründungspastor Jochen Müller, hatte ich mal wieder die Möglichkeit, weil ich nur noch ganz hinten auf der Bank einen Platz bekommen hatte, unser Küsterteam bei ihrer Arbeit zu sehen. Und ich habe gesehen, wie sie immer versucht haben, das Bedürfnis vom Einzelnen zu erkennen. Ich habe gesehen, wie sie älteren Leuten Stühle so hingestellt haben, dass sie mit ihren Rollatoren da gut hingekommen sind. Dass wenn sie das Gefühl hatten, jemand braucht Wasser, sie einen ganzen Krug und direkt 5 Becher Wasser mitbringen, falls noch andere was trinken müssen. Und gerade vor ein paar Tage davor, hat mir eine junge Frau aus der Gemeinde erzählt, was es für sie für einen Unterschied gemacht hat, als hier in dieser Gemeinde jemand ihren Namen kannte und sie mit ihrem Namen begrüßt wurde, als sie reingekommen ist. Und sie hat gesagt, das war eine Gastgeberin, die an der Tür stand. Die ist doppelt so alt wie sie. Aber diese Frau hat sich gemerkt, wer sie ist und wie sie heißt und hat sie mit Namen begrüßt. Und das hat dazu geführt, dass sie sich wie ein Teil dieser Gemeinde gefühlt hat. Sich gesehen gefühlt hat. Also heute mal von vorne, aber ich hoffe, ihr fühlt euch auch von hinten immer gewertschätzt. Danke, liebes Gastgeberteam. Danke, liebes Küsterteam. Und wisst ihr, das ist nicht nur ein nettes Topping für eine Gemeinde. Wie wenn man manchmal im Café, wenn es Kakao gibt, im Winter nochmal so kleine Marshmallows da drauf kriegt. Kennt ihr das? Falls nicht, müsst ihr auf den Winter warten und probieren. Das, was das Gastgeberteam und die Küster tun, das ist nicht nur ein Topping, das ist eher wie der Kakao selbst. Es geht dabei um etwas ganz Entscheidendes für eine Gemeinde, die Jesus nachfolgt. Es geht hier um ein göttliches Prinzip. Sie leben theologische Tiefe ganz praktisch. Und was das ist Und was wir alle davon lernen und umsetzen können, wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Und wir wollen uns von Gott lehren und verändern und ermutigen lassen. Und bevor wir das tun, bete ich einmal. Jesus, danke, dass du hier bist. Vater im Himmel, danke, dass du uns liebst und liebst und liebst. Danke, dass du es bist, der diese Gemeinde baut. Herr, danke, dass wir aus deiner Liebe heraus leben dürfen. Und wir wollen uns jetzt die Zeit nehmen, um auf dich zu hören. Herr, ich bete, dass du mich erfüllst mit deinem Geist und dass du meine Worte führst und lenkst nach deinem Willen. Herr, ein Wort von dir kann alles verändern. Amen. Als erstes schauen wir uns den allerersten Vers unseres Predigttextes von heute an. Jakobus 2, Vers 1. Da steht, meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Jakobus startet in dieses Kapitel, indem er uns alle anspricht. Er sagt, meine Geschwister. Und das ist eine Art besondere Aufmerksamkeit für das zu bekommen, was er nun sagen möchte. Denn der Brief beginnt nicht gerade, sondern wir sind eigentlich schon mitten im Brief. Und Jakobus spricht uns aber nochmal an und sagt, meine Geschwister. Und damit zieht er eine Ebene ein, auf der wir uns alle befinden. Wir sind alle Kinder Gottes. Wir sind auf einer Ebene. Und dann erinnert er uns daran, an wen wir glauben. Wir glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, dem wir folgen. Jesus Christus, unserem Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Das haben wir gerade letzten Sonntag gefeiert, das ganze Wochenende eigentlich, seit Donnerstag. Jesus, unser König, der den Tod besiegt hat, durch den wir gerettet sind, unseren realen und wahrhaftigen Gott. Und Jakobus führt weiter aus. Wenn wir an Jesus Christus glauben, können wir nicht gleichzeitig parteilich sein, wie es hier im Ursprung heißt. Was bedeutet das? Wir können nicht bestimmte Menschen bevorzugen und andere benachteiligen oder sogar ablehnen. Jakobus sagt, wir können nicht Christen sein und gleichzeitig andere Menschen in Schubladen einteilen. Wir können nicht Christen sein und Menschen nach äußeren weltlichen Maßstäben wie Rang und Macht, Vermögen oder sozialem Status einordnen. Nach dem Prinzip, du bist, was du hast. Und Jakobus gibt uns hier ein ganz praktisches Beispiel dafür, was das bedeutet. In den Versen 2 bis 4 aus unserem Predigttext. Da sagt er, angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen am Finger. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen, dort hinten, setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Stell dir mal vor, es ist Sonntag. Das ist nicht so schwer, sich das vorzustellen, Und wir feiern Gottesdienst. Und es kommen gleichzeitig zwei Leute an. Ein sehr reicher Mensch mit einem hohen Rang. Das, was wir lesen von dem Mann mit dem goldenen Finger, Das deutete damals darauf hin, dass jemand eine sehr hohe Position hatte. Gleichzeitig mit diesem reichen Menschen kommt ein armer Mensch rein. Im Ursprung heißt es hier ein bettelarmer Mensch. Und man sieht beiden ihren Status an. Der eine in schicken Klamotten, vielleicht am Anzug oder im Jackett, irgendwas, was etwas hermacht. Und der andere in ungewaschenen, alten Klamotten. Stell dir mal vor, dem reichen Menschen würden wir hier herzlich begrüßen. Ihn nach vorne holen zum besten Platz. Denn hier vorne ist der beste Platz. Auch wenn sich nie einer von euch da hinsetzen will. Würden ihn hierher holen, ihm die Hände schütteln. Fragen, ob er was trinken will. Wer er ist, wie er heißt. Und dem Armen würden wir gerade noch so über die Schulter rufen, setz du dich, Mann, da hinten hin. Kein Händeschütteln. Kein Fragen, wie er heißt. Keine Aufmerksamkeit. Natürlich machen wir das nicht so. Wollen wir auf jeden Fall nicht. Aber das hier ist auch ein sehr drastisches Beispiel. Ein Beispiel, was uns etwas verdeutlichen soll, was dahinter steht und dahinter steckt. Es geht hier darum, dass wir keine Unterschiede machen sollten in unserem Verhalten gegenüber Menschen. Es geht hier auch nicht darum, dass reiche Menschen per se schlechte Menschen sind und wir die ignorieren sollten. Es geht hier darum, dass wir allen Menschen die gleiche Herzlichkeit entgegenbringen. Es geht um unser Verhalten, um unsere Einstellung gegenüber anderen Menschen, mit denen wir hier zusammenkommen. Warum? Und auch das führt Jakobus weiter aus. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt? Zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Das war damals ein großes Problem. Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, hat mich dieses "Hat Gott nicht gerade die erwählt, die" so gepackt. Wir lesen hier einmal mehr davon, dass Gott die weltlichen Maßstäbe umdreht. Was für eine gute Botschaft. Bei Gott gilt nicht, du bist, was du hast. Denn letzten Endes geht es hier in diesem Abschnitt um das Ansehen der Person. Damit meint Gott, ob Menschen nach ihrem äußeren Wert, nach dem weltlichen Wert behandelt und beurteilt werden. Was lesen wir in der Bibel dazu? Wir lesen in vielen verschiedenen Stellen, zum Beispiel 2. Chronik 19, Vers 7, Römer 2, Vers 11, Galater 2, Vers 6 oder Epheser 6, Vers 9 oder auch in Kolosser 3, Vers 25, dass Gott den Menschen nicht nach äußeren Umständen wie Rang und Macht und Status und Reichtum bewertet. Gott sieht das Innere an. Gott sieht das Herz an. Gott sucht nach Menschen, die ihn lieben, die ihm vertrauen. Vor Gott sind wir alle gleich. Wir sind alle seine Geschöpfe, die wertvoll sind in seinen Augen. Wenn du das noch nie gehört hast, dann möchte ich dir das heute Morgen sagen. Oder auch wenn du es nicht annehmen kannst für dich. Es ist Gott egal, ob du arm oder reich bist. Nicht egal in dem Sinn, dass ihn das nicht bewegen würde, wenn du leidest, sondern dein Wert in seinen Augen wird nicht dadurch definiert, sondern du bist wertvoll, weil du sein Geschöpf bist. Er liebt dich. Wir sind wertvolle Geschöpfe in seinen Augen, für die es sich lohnt zu kämpfen. Wertvolle Geschöpfe in seinen Augen, die er einlädt, ihm zu folgen. Gott macht diese Unterschiede nicht, die wir Menschen so oft machen. Und so soll es auch in der Gemeinde sein, unter den Nachfolgern von Jesus. Denn bei Gott gelten andere Maßstäbe. Wir lesen zum Beispiel davon in Markus 10, die Verse 43 bis 45. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist gekommen, um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus, dem alle Macht und Herrlichkeit gehören, wie wir es in unserem ersten Vers von unserem Bibeltext heute gelesen haben. Dieser Jesus dreht die weltlichen Strukturen um, indem er als der Ewige kommt, um zu dienen. Und deswegen passt es nicht zusammen, wenn wir an ihn glauben und gleichzeitig manche Menschen verurteilen und manche bevorzugen aufgrund von äußeren Gegebenheiten, weil Jesus das nicht tut. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann tun wir das, weil wir ihm ähnlicher werden wollen, von ihm lernen wollen, uns von ihm verändern lassen wollen und uns von ihm leiten und gebrauchen lassen wollen. Oder nicht? Der Theologe N.T. Wright hat einen schönen Satz dazu gesagt, den ich uns mitgebracht habe, der mich begeistert. Er sagt, die Welt ist immer dabei, Menschen zu bewerten, sie einzuschätzen, sie niederzumachen, eine Hackordnung zu etablieren. Gott, der gleichermaßen sieht und liebt, will jedoch, dass die Kirche in dem, wie sie sich verhält, seine großzügige, universale Liebe widerspiegelt. Ist das nicht wunderbar? Hier in der Gemeinde haben wir die Chance, anders zu sein. In Liebe miteinander umzugehen. Wir brauchen nicht so sein wie das, was wir gewohnt sind aus unserem Leben. Und was interessant ist, ist, dass Jakobus hier noch über das Bestehen von Gleichbehandlung hinausgeht. Er deutet an, dass die mit einem hohen und Rang und Status weltlich gesehen überhaupt gar nicht immer für die Gemeinde sind. Und er weist nochmal darauf hin, dass auch hier Jesus wieder etwas umgedreht hat. Denn Jesus hat in seinen Lehren deutlich gemacht, dass die Armen es sind, die reich sein werden in ihrem Glauben. Die Letzten werden die Ersten sein. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wenn wir arm sind, dann haben wir vielleicht nicht alle Reichtümer dieser Welt, die wir erben werden. Aber wir werden Erben des Reiches Gottes sein. Denn wir sind alle Söhne und Töchter des Höchsten, des Königs aller Könige, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wie wir es gelesen haben. Und dann lesen wir in Vers 6 von unserem Predigtext. Und immer, wenn ich diesen Satz gelesen habe, dachte ich, oh, Herr, bitte hilf uns, dass wir das nicht so machen. Aber was macht ihr? Ihr behandelt sie geringschätzig. Ich sag nicht, dass wir das so tun, aber ich möchte uns heute alle herausfordern, zu reflektieren, ob es Momente gibt, wo wir jemanden geringschätzig behandelt haben, wegen äußeren weltlichen Umständen. Denn wisst ihr, Gott, der Herrliche, der ist sich nicht zu schade, die Armen zu erhöhen und sie mit Liebe und Respekt zu behandeln, sogar für sie zu sterben. Wer sind wir, dass wir uns dafür zu schade sind? Und ich sage ganz bewusst wir und nicht ihr. Und wisst ihr was? Im Gegensatz zur Macht und Herrlichkeit, die Jesus gehört, vor der sich eines Tages jedes Knie beugen wird, den die Engel preisen und anbeten, dessen Herrlichkeit allumfassend ist, sodass wir sie überhaupt gar nicht greifen oder beschreiben könnten. Gegen diese Herrlichkeit von Jesus verblasst aller Reichtum, den wir auf der Erde jemals haben könnten. Jeder Rang und Status, jede Machtposition ist dagegen doch nur wie ein einziger Staubkorn. Aber wisst ihr, was das Schöne ist, was mich begeistert hat an diesem Text? Der König lädt uns ein, uns alle zusammen. Egal, welche Klamotten wir tragen, wie teuer unser Auto ist oder ob wir uns nicht mal ein Fahrrad leisten können. Egal, ob wir in einer kleinen Wohnung mit vielen Leuten zusammen wohnen oder in einem großen Haus. Der König lädt uns ein. Der König lädt uns ein, zu ihm zu gehören, ihm zu folgen, Gemeinschaft zu haben. Der König lädt uns ein in sein Volk, in sein Haus. Hast du keine sauberen Klamotten? Hattest du keine Zeit zu duschen heute Morgen, weil du vielleicht alleinerziehende Mama bist und gerade glücklich bist, dass deine Kinder etwas zu essen bekommen haben? Hast du zu viel getrunken gestern Abend? Dein Geld verprasst für diesen Monat? Dann komm. Der König lädt dich ein. Hier ist ein Platz für dich. Und der Platz im Haus des Herrn ist ein guter Platz. Im Psalm 84, Vers 11 lesen wir, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere sonst. Es ist gut, wenn wir hier zusammenkommen. Es ist gut, wenn wir herkommen. Denn in diesem Haus regiert Jesus, unser König, in seiner Herrlichkeit. Und das unterscheidet uns von der Welt, in der wir nach Status getrennt sind, viel zu oft. Aber in diesem Haus wollen wir an der Liebe zueinander zu erkennen sein. Wie es in Johannes 13, 34, Vers 35 heißt. Und wenn wir merken, uns fehlt da was, uns fällt es nicht leicht, wisst ihr, was wir immer tun können? Wir können zum Vater gehen und sagen, Vater, mir fehlt diese Liebe. Hilf mir, diese Liebe zu leben. Denn wisst ihr, von wem diese Liebe kommt? Vom Vater. Denn es ist nicht die menschliche Liebe, die wir selbst irgendwie erzeugen können oder zu der wir uns einfach entscheiden können. Hier regiert Jesus mit Liebe und Respekt. Egal, ob wir jung oder alt sind, reich oder arm sind, ein Tag Christ oder 50 Jahre Christ. Hier regiert Jesus. Und unser Wert liegt in dem, was Jesus für uns getan hat. Denn Jesus dreht alles um. Der Status der Welt ist hier nicht so gültig wie in der Welt, weil der Status, den Jesus uns gibt, der gültige ist. Und deswegen beginnt Jakobus auch diesen herausfordernden Abschnitt, wie ich finde, mit der Abfrage, ob wir denn nicht an Jesus glauben würden. Denn unser Wert und unsere Autorität liegt nicht in Kleidung, in äußeren Dingen. Die täuschen so oft und sind vergänglich. Unser Wert liegt in Jesus und in dem, was er für uns getan hat, weil er uns liebt. Und Jesus liebt uns alle gleich. Ich bin nicht geliebter als du, nur weil ich hier vorne stehe. Jesus ist genauso für mich gestorben wie für dich und ich brauchte das genauso wie du. Ich bin genauso wie du, nur durch Jesus gerecht gesprochen. Mein Wert, mein Heil, meine Rettung liegen in ihm. Ich bin nichts ohne ihn. Ohne ihn wäre alles, was ich hier tue, sinnlos. Und genau darin sind wir uns gleich. Jesus ist dein Retter. Er liebt dich. Er ist für dich gestorben. Egal, ob du arm oder reich bist, vor ihm sind wir alle gleich, gleich geliebt. Und er wünscht sich, dass diese Liebe, die wir von ihm bekommen, die uns antreibt, andere Menschen, die er auch so sehr liebt, durch seine Liebe zu lieben. Ihn mit Geduld und Respekt zu begegnen. Lasst uns das nicht nur glauben, sondern auch leben. Und lasst uns an unserer Liebe erkennbar sein. Und in den Momenten, wo uns das schwerfällt, zu unserem Vater rennen und sagen, Herr, hilf mir, diese Liebe in mir zu tragen und sie weiterzugeben. Füll mich mit deiner Liebe auf, so sehr, dass es überschwappt zu den Menschen um mich herum. Und wisst ihr, ich glaube, dass so etwas vermeintlich Kleines wie unser Umgang miteinander, unser Begrüßen, unser Zuhören, das, was wir zutrauen, dabei so entscheidend ist, wem wir zuhören, wem wir Zeit geben, bei wem wir innerlich sofort offen sind oder wen wir als schwierig abstempeln, wem wir geistliche Tiefe zutrauen, bei wem wir Engagement erwarten und wen wir an den Rand drängen. Und ich möchte das Ganze aber von einer positiven Seite beleuchten. Wir wollen doch Reich Gottes bauen, oder? Durch so etwas Einfaches können wir Gott die Möglichkeit geben, einen riesigen, riesigen Unterschied zu machen. Denn das Reich Gottes ist etwas ganz Praktisches. Und ich glaube, das, wo wir Jesus folgen, in diesen kleinen Dingen, das hat revolutionäre Kraft. Weil Jesus uns genau das vorgelebt hat. Und ich möchte jetzt dir Zeit geben, wo du in Stille zu Gott kommen kannst und ich dir ein paar Fragen stelle und du dich selbst überprüfen kannst und Gott fragen kannst, ob es da etwas gibt, was er in dir verändern darf. Ich möchte dir die Frage stellen, wen übersehe ich? Bei wem werde ich innerlich enger, ungeduldiger oder distanzierter? Wie könnte mein Verhalten aussehen, wenn ich diesen Menschen mit der Liebe Gottes begegne? Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns auch herausfordernde Themen zutraust. Danke, dass du uns so sehr liebst und liebst und liebst. Danke, dass du dein Reich nicht nach den weltlichen Maßstäben baust, sondern dass du deine eigenen Maßstäbe hast. Herr, danke, dass du das Innere des Menschen ansiehst und nicht das Äußere. Und Herr, wir wollen dir folgen. Diese Gemeinde ist deine Gemeinde. Dieses Haus ist dein Haus. Hier regierst du, Herr. Und Herr, wir beten, dass du uns hilfst, dass wir nicht nach weltlichen Maßstäben beurteilen. Herr, wir beten, dass du es bist, der uns hilfst, in diesem Haus dich groß zu machen und nach deinen Maßstäben zu leben. Herr, wir beten, dass du uns füllst mit deiner Liebe, jeden Tag neu. So sehr, dass wir gar nicht anders können, als die Menschen, denen wir begegnen, zu lieben. Und du siehst, wer auch hier heute unter uns ist und nach weltlichen Maßstäben weit unten in der Rangordnung ist. Du siehst, wer von uns sich minderwertig fühlt, klein fühlt, unbedeutend fühlt. Und dieses Gefühl hier mit in die Gemeinde bringt. Du siehst, was sie vielleicht auch hier in der Gemeinde an Verletzungen erlebt haben. Jesus, ich bete, dass du ihnen begegnest. Dass du ihnen zeigst, dass diese Lüge nicht die Wahrheit ist, sondern dass sie so wertgeschätzt sind in deinen Augen. Herr, ich bete, dass du uns davor bewahrst, dass es Trennungen gibt in dieser Gemeinde. Herr, und dass du dein revolutionäres Reich baust, indem du uns mehr und mehr und mehr beibringst, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Jesus, wir lieben dich, wir wollen dir folgen. Hilf uns dabei. Danke, König Jesus, dass du uns alle einlädst, in dein Haus zu kommen. Wir beten dich an, als eine Gemeinschaft, als Geschwister, Vater im Himmel, kommen wir zu dir. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.